Elon Musk hat das so 2015 ausgegeben. Unsere Fabrik ist auch ein Produkt. Ja, ich habe ja oben meine Küste studiert und das snacken wir nun mal so.
Einer aus meiner Sicht übergeordneter Sinn, KI wirklich nicht nur einzusetzen, um jetzt alles so irgendwie zu automatisieren, ist, bessere Produkte zu entwickeln.
Axel, du hattest...
Ja, das rechte Knie nochmal hoch.
Ach so.
KI ist natürlich ein Riesensegen an der Stelle, weil diese Daten, wir reden jetzt hier von Petabyte mittlerweile, die sind für das menschliche Auge erstmal extrem schwer zu verdauen. Jetzt habe ich dann diese sogenannten KI-Agenten, also AI-Agents, die ich durch meinen Data Lake durchschicke.
Unserem CTO Circle, heute mit Special Guest Florian Rode von ehemalig Tesla. Und Florian durfte mir vor ungefähr 4-5 Wochen kennenlernen. Er war bei unserem CTO Summit, was bei uns hier in München stattgefunden hat. Über 2 Tage hatten wir 14 und 15 Special Guests, die jeweils 20 Minuten bekommen haben.
Ja gut, ja. Dann bitte ich euch mal eben ganz kurz alle aufzustehen. Bitte ich euch mal die Hände hinter den Kopf und so schön, dass es an der Seite schon fast schmerzt jetzt nicht, aber es sollte schon gut ziehen.
Axel, du hattest... das rechte Knie nochmal hoch.
Ach so.
Oh. Auf einem Bein stehen.
Danke fürs Mitmachen.
Ja, danke für eure Teilnahme überhaupt. Wir würden gerne noch ein bisschen und auch dem Florian zeigen, wer heute dabei ist. Genau, es wäre ganz gut, glaube ich, für den Florian, wen er vor sich hat. Und wir haben hier 4 Kategorien. Seid ihr relativ wenig im Testing? Aber ich denke, für das Thema muss man auch nicht selber im Testing arbeiten. Was interessiert euch besonders zu diesem Thema Software-Driven Vehicle?
Super Themen. Mhm. Ja, einiges ist etwas higher level, anderes ist ein bisschen mehr detailliert. Aber da finden wir schon einen Mittelweg.
Ja. Das, was der Florian gleich vorstellt, hat allein eine sehr, sehr hohe Komplexität und einen sehr hohen Wert. Aber wir würden das gerne nochmal unter eine noch übergeordnete Überschrift stellen. Und wir haben uns ja fokussiert auf mechatronische Systeme in, ich würde sagen, 100% oder mindestens 90% der Fälle haben diese Unternehmen irgendeine Form von Ablaufmuster. Die meisten sprechen von PEP oder PDP, Product Development Process. So, und der hat Phasen, der hat vorne so einen Trichter, da sammelt man die ganzen Ideen, was man glaubt, was der Kunde haben sollte am Ende der Produktentwicklung an Features. Unterteilt den gesamten Entwicklungsprozess in Phasen und Meilensteine. Die meisten habe ich mal überschlagen, 7 Meilensteine. Und in Automotive spricht man vom SOP, nicht Standard Operation Procedure, das gibt es auch, sondern dem Start of Production, also dem Ende von diesem ganzen Prozess. Und vor circa 30, 40 Jahren hat es die Automobilindustrie als einzige geschafft, riesige Mengen von Menschen und von Unternehmen auf einen Punkt, diesen SOP, so zu synchronisieren, dass man damit schlagartig weltweit einen Produktlaunch machen kann. Ich kann mich noch erinnern, wir waren mal auf Malta, da gab es einen neuen 5er BMW und das war genau der Launchtermin. Und selbst auf Malta war die Decke über dem Auto in dem Schaufenster und wurde runtergezogen, exakt an dem gleichen Tag weltweit. Und dann beginnt die Produktlebenszeit, die Verkaufszeit, und im Automobilbereich hat man typischerweise 4 Jahre Entwicklungszeit und rechnet so mit 8 Jahren Produktlebenszeit. So, dieses System, was seit Jahrzehnten existiert, hat eine Unterstellung, nämlich die Unterstellung, dass am Ende des Trichters da vorne eine Freigabe für in großen Unternehmen und großen Entwicklungsprojekten, teilweise in die Milliarden gehenden Investitionen, freigegeben werden, natürlich vom obersten Lenkungsgremium, den CTOs oder dem Gesamtvorstand. auf Basis eines Lastenheftes im Automobilbereich vielleicht noch ein Konzept-Car oder Voruntersuchungen. Und auf Basis dieser Informationen geben die das Geld frei, geben die Zeit frei für eine Vorausschau von 4 Jahren Entwicklung und 8 Jahren Produktion, heißt also 12 Jahre. Das heißt, wir bilden uns ein, wir könnten 12 Jahre in die Zukunft schauen. Ich glaube, das ging früher schon nicht und wir haben Glück gehabt, dass mit vielen unserer Prognosen wir richtig lagen oder aber andere nicht besser. Ja, aber das hat sich verändert durch VUCA, also durch immer stärkere Veränderungen der Märkte und durch immer aggressivere Angreifer im Automobilbereich, insbesondere aus China. Auf der IAA waren 14 Automobilhersteller mit ihren Ständen und 10 europäische. Das war das allererste Mal. Und wie auch in der Einladung beschrieben, sie wurden vom VDA und auch vom Bundeskanzler einfach negiert, ja, als wenn sie nicht da wären. Und wir merken gerade, wie wir massiv angegriffen werden. Und angegriffen wird, und das ist jetzt meine These oder unsere These, dieses System, dass das einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Im großen Pfeil vorne, dieses Lastenheft, mit dem wir auf den SOP zielen und dann vielen Pfeil abstürzen unterwegs, dass nämlich von diesem riesen Lastenheft, was Produktmanager natürlich, wenn sie sagen, ich habe jetzt die letzte Chance freizugeben und danach darf ich möglichst nicht mehr ändern, wir machen da vorne Freezing, viele Pfeile abstürzen, dass die gar nicht so funktionieren oder dass wir es hinterher abspecken müssen, weil wir die Zeit nicht halten. Also viel, viel Waste vorprogrammiert ist. Und auch unterwegs in der Produktlebenszeit, wir viele von den Features, die Autos oder die Fahrzeuge oder Produkte, wir reden ja nicht nur von Automobil, ins Leere schießen und liegen bleiben, abgeknickt, weil diese Feature entweder gar nicht benutzt werden oder wenn sie benutzt werden, gar nicht so interessiert und attraktiv sind, wie wir dachten. Also viel, viel Waste einprogrammiert. Dass wir diesen Versuch in eine so lange und so große Entwicklung alles reinzupacken, um dann alles auf eine Karte zu setzen, gar nicht erst unternehmen, sondern mit einem kleineren Package viel, viel schneller, weil wir ja auch weniger Komplexität entwickeln müssen, deswegen auch schneller sind, auf den Markt kommen und dann, wie Anjan jetzt auf der nächsten Seite zeigt, in kürzeren Abständen immer wieder stoppen, uns ein viel genaueres Feedback vom Markt und von unseren Kunden abholen, was wirklich genutzt wurde, was wirklich attraktiv war, was wirklich auch vielleicht von Wettbewerbsprodukten gut ankam und wir einbauen sollten und dann jedes Mal in kürzeren Zyklen diese Dinge einbauen. Also in kürzeren iterativen Schritten unsere Plattform, auf Basis unserer Plattform erweitern können. In der Software, und das wird Florian vorstellen, hat Tesla vor über 10 Jahren damit schon lange begonnen. Da ist das Realität. Aber neu wäre, und deswegen ist es gut, dass wir hier nicht nur Automotive haben, so etwas auch in anderen Branchen, auch in dem Maschinenbau, auch in der Elektronik oder in anderen Systemen umzusetzen, und zwar nicht nur in der Software. Das ist hiermit gemeint mit Continuous Engineering. Auf der nächsten Seite sehen wir jetzt auch mal eine Idee, wie sowas aussehen könnte. Auf der linken Seite sieht man, und das ist jetzt nur exemplarisch, einen Mini, der existiert. Und schon der nächste Mini, der hier abgebildet ist, ist mit der KI erzeugt worden. Denn das ist, glaube ich, etwas, was parallel ja uns alle extrem gerade beschäftigt. Wie kann uns KI helfen überhaupt und welchen Sinn macht es? Und einer aus meiner Sicht übergeordneter Sinn, KI wirklich nicht nur einzusetzen, um jetzt alles so irgendwie zu automatisieren, ist, bessere Produkte zu entwickeln. Und besser heißt, der Kunde entscheidet, was besser ist. Also in kürzeren Zyklen auch unsere Hardware, unsere Karosserie, unsere Features an den Markt anzupassen, nicht nur in der Software. Kleines Beispiel. Ich glaube, das ist bekannt und veröffentlicht worden, der neue BMW. Und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Andere Automobilhersteller sind da nicht besser, nicht schlechter. Und er wurde als Feedback vom Markt als zu schmal angesehen. Der neue 7er ich mache das jetzt einfach mal deutlich, ist zu schmal. Aber es ist abgefahren, der Zug. Wir haben Werkzeuge und wir müssen in 8 Jahren jetzt so produzieren. Wie wäre das, wenn wir auf dieses Feedback reagieren könnten? Ja, und das ist die Idee, die dahinter steckt. Was wir dazu brauchen, und dann komme ich jetzt zum Ende auf der nächsten Seite, ist dieses Dreieck. Wir brauchen im Markt, also im Marketing, im Produktmanagement, viel, viel schlagkräftigere und konkretere Prozesse, um dieses Feedback überhaupt aus dem Markt rauszuholen. Also aus den Fahrzeugen, aus den Produkten, was wurde wirklich genutzt und wie oft, aber auch aus anderen Kanälen wie Social Media, aus Kundenbefragungen oder aus Werkstatt- und Service-Testberichten. Und überall da kann uns die KI viel, viel besser solche Sortierungen und Konzentrationen von Informationen und Daten generieren, um dann alle in manchen Industrien 3, in manchen 6 Monaten ein neues Release von unserem Produkt auch in der Hardware zu produzieren. Wenn wir diese Informationen bekommen würden, dann können wir die nur umsetzen, wenn wir in dem Dreieck unten links in der Produktarchitektur, und das war ja euer erstes Feedback direkt, eine Plattform haben, die so skalierbar ist, dass diese einzelnen Kästen rein, raus auch verändert werden können, ohne dass der ganze Baukasten dabei in Frage gestellt werden muss. Denn dann brauchen wir tatsächlich wieder 4 Jahre. Und das Letzte, und das ist die Überleitung zu Florian, wir brauchen Testsysteme und Testabläufe, die ermöglichen, dass die Dinge, die Feature, die wir jetzt ergänzen oder vielleicht auch rausnehmen, ja, wir bauen ja immer nur dazu ein, wir sollten auch Dinge rausnehmen, wenn sie nicht ankommen, damit das Produkt nicht nur immer komplexer wird, sondern auf das Wesentliche konzentriert wird, dass die nicht einen Einfluss auf das Gesamtsystem haben oder nur da geändert wird an den Schnittstellen, wo ich diesen Einfluss erkenne. Und das braucht neue Testverfahren und Testsysteme zwischen Komponenten und Systemtest. Wie gesagt, nicht nur in der Software. Wir stellen das heute mal in der Software vor. Ich stelle mir vor, dass wir in Zukunft sowas auch in dem gesamten mechatronischen System können. Das ist die Idee von der dritten Revolution der Produktentwicklung. In wesentlich kürzeren Zeiten unsere Produkte an den Markt anschmiegen zu lassen. Danke für eure Zeit. Jetzt
live nach Las Vegas.
Live nach Las Vegas. Florian steht jetzt an dem einarmigen Banditen, oder?
Wie immer.
Ja. Gut. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, tatsächlich.
Weil du noch keine gesehen hast in Las Vegas.
Uh-huh. Die stehen ja an jeder Tankstelle und in jedem Supermarkt, aber ich habe da noch nie das Verlangen gehabt, da irgendwo mal eine Münze reinzuwerfen. Sorry.
Die erste Frage war, kannst du einen bestimmten Dialekt imitieren?
Ja, ich habe ja oben meine Küste studiert und das snacken wir nun mal so.
Du bist Ostfriese, ne?
Vom Studium her, ja. Original bin ich aus Weserbergland.
Geil. Und was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Ja, meine Frau hat mir vorgeworfen, dass ich in der Midlife-Crisis stecke und verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe auch mal Golf probiert, aber das ist nicht meine Sache. Ich bin jetzt tatsächlich mit meinem Sohn zusammen bei Mixed Martial Arts gelandet.
Oh, cool. Wie alt ist er? Wie alt ist dein Sohn?
6.
6?
Ja.
Ja, cool.
Also wir gehen nicht gegeneinander, sondern zusammen.
Das heißt, es gibt keinen Gewinner.
Nee, wir machen aktiv Turniere. Ich habe diesen Samstag ich tatsächlich einen Tournament-Fight.
Oh, cool, okay. Was war das Verrückteste, das du bisher gegessen hast?
Klapperschlange. Das sind meine Frau und ich sind uns da einig. Wir haben verschiedene Sachen, auch Alligator und so weiter mal probiert, aber Klapperschlange war so ziemlich das Interessanteste.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir alle genug auf die Folter gespannt. Florian, du hast dich vorbereitet. Du sagst vielleicht noch mal ein ganz bisschen kurz zu dir auch, ist ja eingebaut, wie du zu dem Thema gekommen bist und wie man ja jemand aus Deutschland überhaupt bei Tesla in so eine volle Rolle genommen hat.
Ja, also ich bin seit etwa 20 Jahren jetzt in der Automobilindustrie tätig und habe bei Siemens VDO angefangen und danach von Continental sind wir aufgekauft worden, haben wir elektrische Servolenkungssysteme gebaut, so hochsicherheitskritische Systeme schon deutlich bevor die funktionale Sicherheitsstandards rausgekommen sind und war dort 4 Jahre in Deutschland tätig, danach 3-4 Jahre in Rumänien tätig und dann bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall bei Tesla gelandet. Das ist eine längere Geschichte, aber Tesla war zum dem Zeitpunkt in 2012 noch ein komplettes Startup und hat weltweit etwa 2.000-3.000 Mitarbeiter gehabt. Und ich bin dort, bin dort eingestiegen als Leiter der Abteilung Fahrzeugvalidierung Software. Und im Prinzip jede Funktionalität, die bei so einem Tesla durch Software gesteuert wird, was im Prinzip alles ist, wurde bei uns in der Abteilung validiert. Und das, wir haben auch nicht beim Fahrzeug aufgehört, sondern wir waren auch zuständig für die Supercharger, Wallcharger, für Kundenfahrzeuge, Mercedes und Toyota, sowohl dann auch für Solaranlagen und stationäre Batterieanlagen und so weiter und so fort. Und haben dort stark auf Automatisierung gesetzt und darüber werden wir jetzt ja auch gleich reden. Und im Silicon Valley quasi an der Vorfront der Automobilentwicklung dort uns auf das Thema Continuous Integration und Continuous Testing konzentriert und haben dabei, wie du eingangs schon gesagt hast, einen Durchschnitt, einen Jahresdurchschnitt von 150 Software-Releases hingelegt. Die sind nicht alle zum Endkunden gegangen und schon gar nicht alle zu demselben Kunden, sondern die sind ungefähr ein Drittel ist in die Fabrik gegangen, ein Drittel ist zum Service Center gegangen, ein Drittel ist direkt over the air zum Kunden. Da aber dann auch nur zu bestimmten Kunden teilweise. Also es ist nicht, dass jeder Kunde 150 Software-Releases pro Jahr ins Auto bekommen hat. Das hätte sicherlich einen schlechten Eindruck ergeben. Ich war dort 6 Jahre tätig und habe danach ein Jahr bei NIO verbracht als Leiter für die Abteilung Integration Smart-Komponenten, das ist ADAS und Infotainment und Vehicle Gateway. Und bin jetzt seit 2019 als Berater tätig unter der Flagge iProcess, wo ich im Prinzip, ja, genau das, was wir jetzt heute machen, nämlich der Welt im Prinzip erklären, wie halt die internen Prozesse, Strukturen, Organisationen und so weiter bei Tesla funktionieren. Habe auch sehr, sehr tiefen Einblick in die Technologie, weil ich dort eben an dem, was du vorhin Lenkungskreis oder Steuerkreis genannt hast, da einen Platz am Tisch hatte. Aber es ist halt ein Teil der Lösung, ist nur die Technologie. Es geht halt auch viel um Struktur, Organisation, Methoden und Mindsets und Prozesse. So, das jetzt in a nutshell. Ich habe vorhin so viele schöne Themen und Fragen aufpoppen sehen. Ist die Frage, können wir diese Liste irgendwo einsehen und einblenden?
Du hast ja eine Präsentation. Ich glaube, du kannst schon ganz gut damit vorgehen. Und wenn du kannst, immer mal wieder darauf einzugehen, reicht das?
Vom Grundsatz her, ich kann das über Stunden und Tage aufbreiten. Aber wir wollen ja hier innerhalb jetzt von diesen nächsten 20 bis 30 Minuten möglichst viel Information rüberbringen. Und deswegen nutze ich, was ich Continuous Delivery Framework nenne. Mir ist, als Berater ist mir häufig die Frage aufgekommen, wie funktioniert das eigentlich intern bei dem Tesla, dass das alles kontinuierlich dann auch produziert an Software und so weiter und so fort, getestet wird und so weiter. Und ich habe das versucht, in einen One-Slider zusammenzupacken, den wir jetzt hier gemeinsam aufbauen können. Vom Grundsatz her ist es wichtig, dass bei Tesla und auch bei allen anderen Unternehmen, die sich in dem gleichen Markt befinden, also sowohl der Lucid als auch Rivian als auch NIO und XPeng und so weiter, die behandeln grundsätzlich alles als Änderungsmanagement. Und das Änderungsmanagement gilt von Tag 1. Also was man so heutzutage an einem Tesla sieht, an Softwarefunktionalität, ist Änderungsmanagement von 2012er Software. Änderungsmanagement hat seinen Ursprung darin, dass verschiedene Inputs oder Ressourcen in dem Fall einen Änderungsantrag stellen. Und dieser Änderungsantrag kann aus verschiedenen Gegenden kommen. Zum einen vom Produktengineering, das sind die Ingenieure, die sich Gedanken über die nächste Generation des Fahrzeugs machen. Service Engineering, das sind die sich mit dem heutigen Fahrzeug auseinandersetzen und dem von gestern. Factory, also die Fabrik, die das Fahrzeug fertigt. Und bei Tesla haben wir die Fabrik sehr stark in R&D mit eingebunden. Das Fahrzeug selber hat schon deutlich mehr Compute Power, als das früher der Fall war. Und dadurch haben wir dann irgendwann gesagt, warum sollen wir so viel Compute Power in die Fabrik einbinden, wenn wir schon auf der Linie diese ganze Kapazität haben. Das heißt, sobald das Brain, also der Hauptcomputer des Fahrzeugs, an 12 Volt angeschlossen war, hat das Auto angefangen, sich selber zu testen und Rückmeldung an den Produktionsprozess zu geben. Dadurch hast du am Ende des Produktionsprozesses den End-of-Line-Test quasi schon komplett durchgefahren und das Fahrzeug kann sich dann mit einer Selbstdiagnose verabschieden aus der Fertigung. Dadurch haben wir natürlich aber auch viele Änderungsanforderungen aus der Fertigung, die zu uns dann in die R&D zurückgespiegelt wurden. Wir haben die Marketingabteilung, die halt mit Werbung versuchen, mehr Autos zu verkaufen. Regulatory, und Axel, du hast Homologation angesprochen. Homologation ist ein wichtiger, allerdings kein Mammutteil des Testens, weil Homologation sich tatsächlich sehr stark auf das Erscheinungsbild des Fahrzeugs und die Funktionalität auf der Straße, aber nicht ins Detail auf die Funktionalität in die Software und die Performance des Fahrzeugs abbildet. Wir haben Engineering, und das ist ein wichtiger Teil bei einem Tesla und auch bei einer NIO und Rivian und so weiter, dass die Ingenieure ein sehr hohes Mitspracherecht haben, wie das Fahrzeug sich weiterentwickelt. Und zwar, was du am Anfang gezeigt hast, dieser Funnel mit den 8 Jahren, die dann da hinten dran kommen, also 4 Jahre und 8 Jahre, also 12. Da hast du als Ingenieur im Prinzip in diesen 8 Jahren oder 12 Jahren relativ wenig Mitspracherecht. Und dadurch bleibt Innovation auf der Strecke. Wenn du in den Bereich Continuous Engineering übergehst, hast du im Engineering halt auch die Möglichkeit zu sagen, das könnte man besser machen, und kannst das dann auch in die laufenden Produktzyklen mit einfließen lassen. Eins meiner liebsten Beispiele ist, 2013 bin ich zum Lake Tahoe hochgefahren, die Waschanlage von dem Model S benutzt, der wischt dann zweimal, dann macht er eine Pause und dann wischt er nochmal und danach habe ich nichts mehr gesehen, alles wieder voller Striemen. Bin ich zurückgekommen, am nächsten Montag ins Change Control Board gegangen, habe gesagt, pass auf, Leute, das kann man besser machen. Wir haben uns alle angeguckt und gesagt, ja, das stimmt, das können wir besser machen. Und ab dem übernächsten Freitag, dem nächsten Release, hat jedes Auto auf der Welt 3-mal am Stück gewischt und danach nicht nochmal. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das zeigt dir, wie gut Ingenieure echt die Produkte besser machen können, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen, und das in diesem kontinuierlichen. Wenn natürlich jetzt das erst ins nächste Lastenheft eingeflossen wäre für das Auto, was in 6-8 Jahren entwickelt worden wäre, hätte ich ja relativ wenig Motivation, weil in der Zeit würde ich wahrscheinlich sowieso vergessen, dass ich die Änderung eingebracht habe. Ich habe mein Advanced Development, also die Leute, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, also Physiker und Researcher, den Kunden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Kunde muss ein Rückspracherohr haben auf irgendeine Art und Weise. Und diese Art und Weise ist leider nicht die Serviceorganisation, das Service Center. Wenn ich mit meinem Auto zum Service fahre und ich sage, hier, meine Software verhält sich irgendwie blöd, sie sagen zu mir ganz klar, wir machen keine Software. Wir machen Reifenwechsel, Ölwechsel, Software machen wir hier nicht. Haben wir eh keine Ahnung von. Diese Thematik kommt auf unseren Konferenzen sehr stark immer wieder. Wir müssen mit der nächsten Generation Auto stärker auf den Kunden eingehen. Aber wir müssen halt auch dem Kunden einen Channel, einen Kanal anbieten, wie der zurück zu uns kommen kann. NIO zum Beispiel hat ein sehr interessantes Format, das jeden Freitag sitzt William Lee, der CEO, in einem Chat mit allen NIO-Kunden. Da kann jeder wahllos Themen reinschmeißen. Natürlich wird das moderiert und so weiter. Aber das muss man den CEOs, Herrschaften und Damen in der oberen Geschäftsleitung mal anbieten. Sagen, geht mal auf den Kunden ein, und zwar nicht auf den Ausgewählten, der euch persönlich vorgesetzt wird, damit er euch ein gutes Feedback gibt, sondern geht mal auf den Standardkunden. Das andere ist, bei Tesla, ich persönlich habe sehr, sehr viel Zeit in den Foren verbracht und habe das Feedback direkt mitgenommen und habe das mit in die Entwicklung mit eingebracht. Also dem Kunden, das ist ganz, ganz wichtig, muss ein Sprachrohr zugewiesen werden auf die eine oder andere Art und Weise, damit die auch das Gefühl haben, dass sie auch was zurückzumelden haben. Und dann im Tesla-Fall, unser Management war sehr sprachgewaltig, aber was ich damit eigentlich auch meine ist, die Leute müssen, also die in den entscheidenden Positionen sind, die müssen das Produkt testen, jeden Tag. Es geht nicht, dass, und das sehe ich leider sehr häufig, dass CXOs das Auto vorbereitet kriegen mit einer Schleife oben drauf von 15 Ingenieuren, alles eingestellt, und die gar nicht mal wissen, wie man überhaupt den Radiosender wechselt, geschweige denn ein Software-Update durchführt oder sowas in die Richtung. Und da gibt es welche mittlerweile, die da ein bisschen aggressiver sind, die sagen, am Freitag gibst du mir einen Laptop und sagst mir, wie ich das flashen muss, und dann probiere ich das übers Wochenende aus. Da müsste definitiv nicht nur das obere Management, alle in der Firma müssen näher ans Produkt rücken. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass Ingenieure mit dem Endprodukt in vielen Fällen sehr, sehr wenig zu tun haben und sich damit auch sehr, sehr wenig auskennen. So, wenn diese Ressource oder diese Ressource jetzt das Änderungsmanagement einbringt, dann ergibt das eine Änderungsanforderung. In unserem Fall war das ein Jira-Ticket. Und das geht eben in dieses Leadership-Team. Du hast es vorhin Lenkungskreis, glaube ich, genannt, oder Steuerkreis, habe ich auch schon gehört. Bei uns hieß das Leadership-Committee. Und dieses Leadership-Committee besteht aus dieser Gruppe. Du hast die Projektleitung, die zuständig ist für das Release. Das bedeutet nicht nur Projektleitung auf Komponentenebene, sondern dass ein Release einen zugewiesenen Projektleiter hat. Und wir haben davon 3 Stück gehabt, weil wir in 2 Wochen Sprints gearbeitet haben. Ein Projektleiter für den momentanen Sprint, ein Projektleiter bereitet den nächsten vor und ein Projektleiter rollt den letzten Sprint aus. Dazu haben wir dann, was hier jetzt als VP gelistet ist, das ist im Prinzip das obere Management. Jede Komponente, die an der Softwareentwicklung beteiligt ist, hat einen Sitz an diesem Leadership Board, zusätzlich mit Integrationsabteilung und der Validierungsabteilung. Und das war dann halt mein Sitz an der Stelle. Dieses Leadership Board hat dann im Prinzip 3 Möglichkeiten. Entweder die sagen, Änderung machen wir nicht. Die sagen, die Änderung machen wir später. Oder die sagen, die Änderung machen wir sofort, loslegen. Und dann bekommt ein Feature-Team die Änderungsanforderung vorgelegt. Und dieses Feature-Team besteht aus den folgenden Mitgliedern. Sieht im Prinzip ähnlich aus. Du hast wieder Projektleitung dabei, die allerdings da mehr zur Kontrolle des Einbindenden Gesamtschedule ist. Das Ganze ist unter der Leitung der Integrationsingenieure, was im Prinzip auch Systemingenieure sind. Dieses Feature-Team ist dafür zuständig, das alles zu spezifizieren, also Requirements Management. Requirements werden nicht von außen her eingelastet, sondern die werden von dem Feature-Team definiert. Requirements werden dann aufgeteilt und aufgesplittet in die verschiedenen Komponenten. Und die Validierung, also die Testteams, sind schon von Anfang an dabei. Und das ist auch das Allerwichtigste, dass die Testteams von Anfang an dort die Informationen mitbekommen und Mitspracherecht haben an der Feature-Entwicklung. Dann beläuft sich das durch verschiedene Zyklen. Wir haben softwaremäßig festgestellt, 2 Wochen Zyklen sind ideal. Wir haben auf der Hardware-Seite natürlich etwas längere Zyklen, die haben wir auf quartalsmäßig festgelegt. Die Synchronisation zwischen diesen beiden Sachen ist exklusiv durch die Integrationsabteilung, die im Prinzip dafür sorgt, dass die Hardware, die dort entwickelt wird und die Software, die entwickelt wird, sich nicht voneinander entfernt. Vom Grundsatz her kann man sagen, die Hardware läuft etwa ein Quartal voraus, sodass die Software dann weiter im Prinzip Catch-up machen kann in diesen nächsten 3 Monaten, um die Hardware voll auszunutzen. Wenn die sagen, wir haben jetzt unsere Entwicklung fertiggestellt und fertig getestet, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das mal erklärt, die Funktionsentwicklung, die Feature-Entwicklung und das Feature-Testen passiert nicht in 2 Wochen. Das ist ein Misconception, sondern die Entwicklung, das kann Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Die werden innerhalb ihrer Feature-Umgebung entwickelt und getestet. Allerdings auch kontinuierlich abgeglichen mit dem, was passiert im Rest der Entwicklung, damit wir dort uns nicht zu weit entfernen. Das nennt sich dann Feature Branches in der Software, die kontinuierliches Rebasing haben an dem, was in der sogenannten Main Branch funktioniert. Das ist für einige Leute jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, deswegen gehe ich jetzt auch nicht weiter rein. Aber vom Grundsatz her sagen wir, Feature-Entwicklung passiert in einer eigenen kleinen Welt, die aber in Echtzeit eine Kopie der richtigen Welt ist. Damit, wenn irgendwo ein Integrationsproblem passiert, und das sind nun mal die meisten Probleme, die wir sehen am Markt, dass das schon in der Feature-Welt passiert und nicht erst dann, wenn ich tatsächlich in die Freigabe gehen möchte. Axel, du hast vorhin über die kleineren Einheiten und so weiter gesprochen. Das ist genau der Punkt, dass ich das hier in meine Feature kleinschneide und an der Stelle aber schon vorteste, bevor ich überhaupt diese Einheiten zu einer größeren Einheit zusammenbringe. Und das bedeutet, dass ich dann, wenn ich jetzt in die Freigabetests gehe, dass ich dort an der Stelle gar nicht mehr das große Risiko Integrationsprobleme habe, sondern dass ich hier tatsächlich nur die Freigabe tatsächlich auch dokumentieren möchte. Das ganze Testen funktioniert vorher und dann dort auch nicht unbedingt automatisiert, sondern das ist am Anfang ist das ein sehr starker manueller Aufwand, bis es dann irgendwann alles funktioniert und dann geht es durch die Tiefenvalidierung, Edge Case und so weiter. Dann wird es automatisiert und dann findet es den Weg auch in die Freigabetests. Die Freigabetests, was du vorhin erwähnt hast, die 14 Tests pro Woche, das sind bei uns die in vollautomatisierter Vehicle-in-the-Loop-Umgebung. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug, das im Labor steht und über Interaktion mit unserem Testsystem die ganzen Funktionalitäten durchtestet. Die grundsätzliche Idee ist, dass ein Auto mit dem Fahrer über Signale kommuniziert. Bedeutet im einfachsten Fall, wenn ich jetzt zum Auto hinkomme, mein Schlüssel taucht auf, ich ziehe an der Tür, dann geht ein kleiner Schalter, dann sitze ich mich hin, dann schließe ich einen anderen Kontakt, dann trete ich das Bremspedal, um das Auto einzuschalten, das ist wieder ein Schalter und dann geht das Fahrzeug an und wenn ich das Ganze rückwärts mache, geht das Fahrzeug wieder aus. Das ist jetzt ein ganz einfacher Zyklus, den wir dort implementiert haben. dass wir sagen, der Startup Behavior und die Sleep Behavior können wir so ganz einfach automatisiert abtesten, indem wir diese Signale steuern, anstelle, dass wir tatsächlich einen menschlichen Tester haben, der diese Schritte ausführt. Das Gleiche haben wir dann auch in einem sogenannten dynamischen Fahrversuch im Labor aufgebaut, wo wir ein Fahrzeug aufgesetzt hatten, das auf vier Bremsanlagen stand, Geschwindigkeit bis zu 250 km/h im Labor fahren konnte und komplett in ein Kino eingebaut war für ADAS-Testen. Aber das System ist das Gleiche. Wir haben einen sogenannten Drive-Robot gebaut, also ein Computersystem, was das Auto steuert. Aber für das Fahrzeug gibt es keinen Unterschied, ob es jetzt von einem menschlichen Fahrer gesteuert wird oder von diesem Drive-Robot. Damit haben wir dann irgendwann das Feature, die Entwicklung ist fertig, die Requirements, also die Anforderungen sind fertig, die Entwicklung ist fertig, das Testen ist fertig und wir haben das Gesamtfahrzeugtesten auch schon hinter uns. Dann, erst dann, wird das ganze Feature zurückgegeben in das Leadership Committee. Und die sagen, wir sind jetzt fertig, wir können das jetzt rausrollen. Und die Möglichkeiten, die sich dann dort ergeben, entweder, nein, das gefällt uns noch nicht, wir schicken das wieder zurück in die Entwicklungsschleife. Oder wir sagen, das gefällt uns, wir können das jetzt rausgeben und dann erstellen wir ein sogenanntes Traincard. Und dieses Traincard, alle zwei Wochen wird aus diesen allen verfügbaren Traincards eben dieser Release-Train generiert. Und dieser Release-Train, der geht dann in die finale Gesamtfahrzeugvalidierung. Was in dieser gesamten Fahrzeugvalidierung dann dort fehlschlägt, das ist hier ein Beispiel mit dem Grauen, geht wieder zurück. Und da geht es das zurück, Axel, was du auch gesagt hast, die Modularität. Die ist ganz, ganz wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, jederzeit Features rein und wieder rauszubringen und mein Testaufwand sehr, sehr gering ist, weil ich das eben so modular designe, dass ich im Prinzip Features einfach nur abschalten kann. Oder ich kann sie auch einfach nur stumm schalten. Das gibt dann auch diese Möglichkeit des sogenannten Shadow Modes. Das haben wir auch häufig verwendet. Dass ein Feature stumm geschaltet im Fahrzeug vorhanden ist, einfach um Daten zu sammeln. Yeah. Ist jetzt auch der letzte Teil, damit wir auch noch 10 Minuten
Zeit haben. Nein, ist gut, wunderbar.
Mach weiter.
Sehr gut.
Also der Punkt ist der, dass in dem traditionellen Automobil, in der Automobilindustrie an dieser Stelle unten mit dem Zug die R&D aufhört. Das heißt, ich habe jetzt Software, die habe ich dann in mein Serviceportal hochgeladen und damit bin ich erstmal raus aus der ganzen Situation. Wo jetzt aber ein Tesla, Neo, Rivian und so weiter sagt, nein, das sind erst 2/3 des R&Ds. Das dritte Drittel kommt jetzt erst noch dazu. Und das ist nämlich das ganze Rollout and Monitoring. Das heißt, wir haben ein Team, das dort diese Train nimmt und tatsächlich direkt targeted an den Mann bringt. Wie ich am Anfang gesagt, entweder in die Fabrik oder in Service oder halt zum Endkunden. Und der Endkunde kann halt auch ausgewählt werden, sondern sagt, ich gehe in eine bestimmte Region oder ich gehe zu einem bestimmten Modell oder zu einer bestimmten Konfiguration. Dieses Team, was man dort auf der linken Seite sieht, der PM ist derselbe PM, der ganz links im Leadership-Team, das diesen Sprint zu verantworten hat. Der nimmt den Work-Output und bringt den in die Serie quasi, alle zwei Wochen. Der Release-Manager, das ist derjenige, der das technisch stemmt, der dafür sorgt, dass diese ganze Software auch verfügbar ist und entsprechend in den Tools zugeordnet wird. Und dann haben wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit Service Engineering. Das sind die, die dieses Monitoring betreiben. Und die schauen einmal auf die Daten, die schauen auf das Feedback von den Kunden, die schauen auf das Feedback von der Service oder der Fabrik und die bringen dann das im Prinzip ganz vorne wieder ins Änderungsmanagement ein, wenn sich dort irgendwo was ergibt, das gemacht werden muss oder geändert werden muss. Die Secret Source bei Tesla, was nach außen extrem unsichtbar ist, also wenn man es googelt, findet man gar nichts, ist die sogenannte Tesla Garage. Die Tesla Garage ist eine Datenbank, die alles enthält, sämtliche Fahrzeuge mit ihren Fahrgestellnummern, mit ihren Konfigurationen, mit ihren Locations, mit ihren Daten, mit ihren Histories, Software-Updates, Software-Versionen, die Maturity und was da drin ist in der Software, Approval und so weiter. Da ist der Data Lake da drin, da ist komplett alles Software-Update-System drin. Damit kann jeder Mitarbeiter Software-Updates durchführen mit 3 Mausklicks. Das ist innerhalb von 5 Minuten sind Software-Updates im Fahrzeug aufgespielt, also nicht installiert, weil das dauert natürlich eine Zeit, bis das Update durch ist. Aber jeder Mitarbeiter im R&D-Bereich, wenn diese Datenbasis im R&D-Bereich benutzt wird, erster Klick sucht sich das Fahrzeug aus, der zweite Klick sucht die Softwareversion aus, der dritte Klick sagt Install. Danach gehe ich Mittagessen oder Kaffee trinken und wenn ich dann nach 2 Stunden wiederkomme, nach einer langen Kaffeepause, ist mein Versuchsfahrzeug mit der neuen Software komplett ausgestattet. Das Gleiche funktioniert auch im Service, allerdings dann nicht für jeden, sondern nur für denjenigen, der im Rechtesystem zugelassen hat, ist. Aber auch für die Leute, die im Service arbeiten, ist das extrem einfach, eben diese Software-Updates durchzuführen. Dort an der Stelle wird denen aber nun die Software angeboten, die auch zugelassen ist für das Fahrzeug, was sie sich da gerade anschauen. Ich habe eine Motivation, das haben wir jetzt auf der linken Seite schon gesagt. Also habe ich jetzt eine Regulation, die sich ändert? Habe ich ein technisches Problem, was ich lösen möchte? Möchte ich mein Fahrzeug besser machen? Je nachdem, was das ist, suche ich mir dann meine Selection aus. Wo schicke ich dieses Update hin? Schicke ich das an Autos mit Hinterradantrieb? Schicke ich das an Autos in Dubai? Schicke ich das an Autos, die schon über 100.000 Meilen gelaufen haben und so weiter? Also ich kann da sehr genau ins Detail gehen. Ursprünglich waren das mal ein paar Tausend, die wir pro Tag ausrollen konnten. Am Anfang haben wir auch nur ein paar Hundert gemacht, so 2012, weil wir sehr stark auf Monitoring sind. Mittlerweile zu meiner Zeit waren es schon dann 500.000 pro Tag. Mittlerweile müssen es natürlich deutlich mehr sein. Wenn man sich so einen Toyota zum Beispiel anguckt, der x Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkauft, wenn der pro Tag 500.000 Software-Updates durchführen kann, dann dauert das Jahre, bis die überhaupt einen Rollout durchgemacht haben. Deswegen, das System muss das scalen. Also es muss riesengroß aufgebaut werden, dass es auch extrem viele Fahrzeuge ansprechen kann pro Rollout. Trotzdem, ein Staggered Rollout, wir erinnern uns alle an CrowdStrike letztens, wo die ganzen Flughäfen, die Bildschirme schwarz geworden sind. Deswegen einen kleinen Rollout, Monitoring, den Rollout weiter auffahren, Monitoring, bis man irgendwann dann die Floodgates aufmacht und sagt, okay, jetzt schicken wir es raus an alle. Kommt auch auf die Wichtigkeit an. Und an der Stelle aber trotzdem das kontinuierliche Monitoring. Also aufzuhören mit der Idee Fire and Forget. Ich schicke Software-Update zum Service Center. Service Center installiert das irgendwo und wenn der Kunde kein Problem hat, wird er schon nicht wiederkommen. Und wenn er ein Problem hat, dann kommt er wieder und das ist die einzige Rückmeldung, die ich bekomme. Daher die grundsätzliche Idee hier, die Möglichkeit des Monitorings, nicht die Daten nur zu erzeugen, sondern diese Daten eben auch zu konsumieren. Jetzt hat Axel vorhin schon das Thema KI angesprochen. KI ist natürlich ein Riesensegen an der Stelle, weil diese Daten, wir reden jetzt hier von Petabyte mittlerweile, die sind für das menschliche Auge erstmal extrem schwer zu verdauen. Jetzt habe ich dann diese sogenannten KI-Agenten, also AI-Agents, die ich durch meinen Data Lake durchschicke. Und denen kann ich sagen, entweder pass auf, wir das und das haben wir jetzt rausgeschickt, schau dir an, ob das irgendwo Probleme erzeugt. Oder im anderen Fall, dass du sagst, ich habe jetzt nichts Bestimmtes, schau einfach mal nur durch meine Daten, ob irgendwo Auffälligkeiten sind, ob ich irgendwo Strange Behavior habe. Idealerweise füttere ich meine KI mit meiner gesamten Anforderungswelt und damit kann ich dann durchgehen und sagen, pass auf, schau mal, ob alle Anforderungen entsprechend auch auf der Breite umgesetzt werden. Ein Beispiel, um das verständlicher zu machen. Wir hatten mal in der Entwicklung in der Software so eine falsche Verkabelung. Der hat mit dem Knopf für das Handschuhfach hat sich vorne die Motorhaube mit geöffnet. So, das normaler Test findet diesen Fehler gar nicht, weil der hat auch das Handschuhfach aufgemacht und der Knopf für die Motorhaube, also Front Trunk, hat auch den Front Trunk aufgemacht. Aber dieses Negative Testing funktioniert an der Stelle nicht bei automatisierten Testen. Da kommt nur irgendwann vielleicht mal ein Ingenieur vorbei und wundert sich, dass vorne die Haube auf ist. Wenn ich jetzt aber reingehe und die KI darauf ansetze und sage, guck mal, dass bei allen 100 Millionen Mal, wo vorne die Haube aufgegangen ist, das wirklich nur durch diese entsprechenden Mechanismen ausgelöst wurde, dann habe ich eben dieses Negative Testing oder Reverse Testing und kann dort aus meinem Data Lake tatsächlich auch viele, viele Informationen rausziehen, die ich als Testingenieur so bisher einfach dort nicht sehen kann.
Wo du mir aus dem Herzen gesprochen hast bei dem Punkt, ich als Entwicklungsingenieur bin ja eigentlich auf der Höhe, auf dem Peak meines Wissens über die Komplexität meines Fahrzeuges, wenn ich das Fahrzeug abgebe an den SOP. Ne? Und dann kann ich vielleicht, wenn ich Glück habe, dann in einem Automobilkonzern vielleicht beim nächsten Fahrzeugprojekt eingesetzt werden. Aber das hängt davon ab, wie da die Roadmap ist. Aber eigentlich wird dieses Wissen, wo ich das komplette Fahrzeug durchdrungen habe nach dieser ganzen Entwicklungszeit, für die eigentliche Optimierung dann nicht mehr genutzt. Da schneidet man ab. Und in deiner Fahrt nach Lake Tahoe konntest du deine Erfahrung direkt da umsetzen. Also super.
Ja, und du hast vorhin auf deinen Einleitungsfolien auch das sehr, sehr gut herausgestellt. Also das Thema SOP. Ich sage zu den Leuten immer, vergesst den SOP. Es gibt kein SOP für Software. Software entwickelt sich kontinuierlich weiter. Natürlich haben wir Produkt-SOPs, die aber... Das ist halt ein Riesenunterschied, wenn du dir schaust, wie traditionell Autos entwickelt werden. Jede Plattform hat ihre Hardware, hat ihre Software und wird entwickelt und dann hast du SOP. Wenn du dir so einen Tesla anguckst, es gibt da nur eine Software. Und jedes Mal, wenn eine neue Plattform an den Markt geht, wird diese Software erweitert und wird entsprechend aber wiederverwendet auch. Ist aber trotzdem ein Softwarepaket, was kontinuierlich weiterentwickelt wird, auch von einer Abteilung. Und dadurch hast du eben dieses Wissen, was sich auch kontinuierlich weiter durchsetzt in dem Team, wo du sagst, ich fange nicht jedes Mal wieder von null oder von wenig an, sondern ich habe den Experten, der hat das jetzt schon seit Jahren in Serie gebracht und der kennt es von der Serie, der kennt es von den R&D und der kennt es von der Vorentwicklung. Und dadurch hast du natürlich entsprechend propagiert sich eben dieses Feature-Denken und diese Innovation auch stetig vorwärts.
Super. Andreas Sommer von Weinmann hat sich gemeldet.
Das ist richtig. Vielen Dank, Florian. Das war ein wirklich sehr spannender Vortrag und den Prozess, den du gezeigt hast, finde ich auch sehr interessant. Insbesondere interessiert mich das Thema, wenn neue Themen eingekippt werden in das Entwicklungsteam. Hast du gesagt, es gibt auch größere Themen, die dann auch mal Monate, Jahre möglicherweise dauern. Wie habt ihr es geschafft, dass diese Themen nicht diese ganzen kleinen Themen blockieren? Damit hat man ja das Team relativ schnell mit großen Themen ja für Monate mit Arbeit.
Ja, das ist durchaus richtig. Also vom Grundsatz her muss man kurz erklären, dass bei so einem Tesla wird alles über Prioritäten geregelt. Das bedeutet, dass im Prinzip, wenn irgendwo was von den Managern oder von dem Team als wichtiger angesehen wird, automatisch fällt was anderes weiter zurück. Damit hast du natürlich irgendwo das Risiko, dass manche Sachen eben so weit zurückfallen, dass sie nie passieren. Passiert auch. Da ist sicherlich gibt es noch ein oder andere Sachen, die heute noch nicht gelöst wurden, weil sie nie die Wichtigkeit bekommen haben. Aber das ist so, wie das funktioniert. Wenn wir natürlich jetzt ein Großprojekt angegangen haben, Dual Motor war eins der besten Beispiele, wo wirklich extrem viele Leute eingebunden waren, auch mit extrem viel von deren Zeit. Da mussten wir schon einmal das Team vergrößern, ganz klar. Aber es ist auch, dass bei so einem, mit dieser Startup-Mentalität, selbst wenn man bei diesem großen Thema mit eingebunden ist, betreut man weitere Themen nach wie vor. Also diese Feature-Teams, die sind nicht exklusiv. Wenn ich in einem Feature-Team drin bin, bedeutet das nicht, dass ich in keinem anderen dabei sein muss. Diese Ingenieure, die dort rein dazu arbeiten, das sind in den meisten Fällen die Lead-Ingenieure. Und wenn sich das dann weiter auffächert, dann bekommen die eben Unterstützung. Ja, und diese Unterstützung ist aber nicht unbedingt in dem Komitee vorhanden, sondern die ist dann wirklich die Arbeit da durchführen. Grundsätzlich war unsere Idee oder denke immer, dass diese Komitees sollten eigentlich von den Managern bevölkert werden, damit die Ingenieure ihre Arbeit machen können. Also wir haben versucht, möglichst Ingenieure weitestgehend da rauszuhalten. Aber du hast durchaus recht, da ist natürlich ein gewisses Risiko, dass Sachen gar nicht passieren. Und ist auch tatsächlich so. Die müssen dann eben entsprechend über die Priorisierung dann hochgeschoben werden, dass sie dann wieder in die Abarbeitungsphase kommen.
Das heißt, kurze Nachfrage nur fürs Verständnis. Das heißt, wenn neue Themen reinkommen, können die auch höher priorisiert werden als Dinge, die gerade schon am Laufen sind. Genau. Also meine Entwickler jaulen dann immer, weil sie halbfertiges Zeug haben, das sie nicht einfach fallen lassen wollen.
Richtig. Deswegen versuchen wir, die Pakete möglichst so klein zu schneiden wie möglich. Also das Dual Motor war jetzt ein Extrembeispiel, was etwa ein Jahr in der Entwicklung in der Feature-Welt unterwegs war. Es ist besser wirklich, wenn du in Wochen denkst an der Stelle, dass wenn du wirklich mal was liegen lassen musst, dass du das dann wieder aufgreifen kannst, dass es nicht so weit auch wie eine Verschwendung dann ist. Es ist sehr, sehr selten passiert, dass irgendwas komplett beiseite gelegt wurde. Aber wenn irgendwo halt ein Order von oben kam, und das ist normalerweise so ein Elon Musk-Tweet gewesen oder sowas, dann ist erstmal alles stehen und liegen lassen, das abarbeiten und dann wieder zurück. Wenn sich das mal eingeschwungen hat, geht das. Am Anfang war das für mich ein extremer Kulturschock und das hat Monate gedauert, bis ich damit umgehen konnte. Aber wenn man sich erstmal eingeschwungen hat, wenn man das spielen kann, ist es eigentlich sehr, sehr dynamisch.
Okay, Dankeschön.
Ja. Andreas, weitere Fragen? Nutzt die Gelegenheit.
Ich wollte noch dazu sagen, weil Axel, du hast vorhin ja gesagt, mit den 4 Jahren und den 8 Jahren, man muss da halt auch berücksichtigen, dass die Innovationszyklen in der Technologie im Allgemeinen sich deutlich verschnellert haben. Ja? Genau. Also wenn du siehst, wie Autos jetzt in den 70er, 80er Jahren entwickelt wurden, da gab es halt auch nicht alle 4 oder 6 Wochen ein neues LLM, was rausgekommen ist, sondern da gab es halt alle 20 Jahre neue Informationen. Und heutzutage ist die Innovation so viel schneller und der Kunde sieht das ja auch. Gerade am Bereich IoT, Smartphones und so weiter, der Kunde möchte jetzt nicht mehr ein Auto haben, was vor 12 Jahren definiert wurde. Weil, wie du schon sagst, man kann halt nicht so weit in die Zukunft gucken. 1972 konnte ich schon 10 Jahre in die Zukunft gucken und gucken, was da jetzt, dann ist der Vergaser abgeschafft worden und Einspritzer ist gekommen. Aber heutzutage ist die Innovation so schnell, dass man eben auch in der Automobilbranche sich deutlich verschnellern muss.
Der Ingo, ja, Ingo. Isabel hatte gerade noch eine Frage.
Ingo, sag mal ganz kurz auch, von welcher Firma, dass wir den Hintergrund...
Mache ich gerne. Hallo zusammen in die Runde. Firma Trumpf, Ingo Savilla mein Name. Ich hätte, danke für den Vortrag, sehr inspirierend. Eine Frage, die mich momentan treibt. Tesla ist auch unser Kunde. Wir rüsten Tesla mit Maschinen aus. die dann Blechteile produzieren. Und die Frage ist, inwieweit müssten sich in Zukunft unsere Maschinen auf diesen Prozess adaptieren lassen können, damit eben genau diese Rüstzeitkosten, die aufgrund von der schnellen Änderung relevant sind, zu zusätzlichen Effekten führen. Das ist ein Requirement aus der Industrie heraus, die im Prinzip auch durch Tesla, also quasi unser Kundensprachrohr, angefordert werden könnten. Und die Frage ist natürlich, wie kann man quasi darauf reagieren? Das treibt mich momentan um, weil wir natürlich dann auch diese Effizienzen in unseren Produkten wiederum genau nach den gleichen Schemen übrigens, also was für den Endkunden der Tesla ist, ist unsere Maschine für den Tesla. Und mir hat das Eingangsbild ganz gut gefallen, generiert dieser Mini, generiert von der KI. Man hat es gesehen an den Lichtern. Ja, das bedeutet, die Hardware muss ja auch entsprechend sich adaptieren. Und das ist momentan manueller Aufwand, der extremst aufwendig ist. Und das würde mich mal interessieren, ob das für euch interessant wäre.
Also ich bin nicht aus der Fertigung, das muss ich dazu sagen. Interessanterweise ist Tesla ja wirklich das extreme Gegenteil von dem, was man erwartet, wenn es um Karosserie, Außen, Look geht quasi. Ne? Also das Model S sieht ja nach wie vor, wenn man es nebeneinander stellt, sieht man die Unterschiede. Aber vom Grundsatz her, das Design hat sich nicht geändert. Alle Fahrzeuge sind nach wie vor im Originaldesign mit ein paar Kleinigkeiten an der Änderung. Man muss auch aufpassen, dass man nicht zu häufig das Design ändert. Das haben japanische Hersteller in den 90ern und 2000ern gemacht. Heutzutage kann keiner 1998er Toyota vom 1999er Toyota, kann keiner sagen, was ist da was. Die alle komplett verschieden aussehen und dann plötzlich so. Also das Brand-Design muss schon beibehalten werden. Das ist jetzt ein Vorteil für euch, dass ihr nicht alle zwei Wochen die Maschinen ändert. Vom Grundsatz her muss aber, wie gesagt, ich bin nicht aus der Fertigung, aber wenn ich jetzt mal einfach mal die Hardware-Mechanik-Brille aufsetze, muss auch sich diese Welt mehr auf die Agilität einstellen und auf die Änderung. Da müssen Systeme entwickelt werden, die eben auch in der Lage sind, modularer gestaltet zu sein. Wir sind im Bereich Hardware-Entwicklung geht es jetzt auch die Diskussion, wie kann man eigentlich agil Hardware entwickeln, wie kann ich Quick Prototyping machen, wie kann ich Continuous Integration im Bereich Hardware machen. Irgendwann wird sich das sicherlich bei euch auch einspielen. Ich bin wahrscheinlich ist dann der Bereich auch 3D-Druckfertigung und sonst irgendwas ist was, wo man sich das anschaut, sowohl in dem Bereich der Maschinen, die das ganze Ding bauen, als auch das, was hinterher gebaut wird. Interessant ist es mit dem Zurück auf den Tesla jetzt. Elon Musk hat das so 2015 ausgegeben. Unsere Fabrik ist auch ein Produkt. Das ist ja genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Und er hat das, bei ihm hieß das The Machine That Builds the Machine. Und vom Grundsatz her heißt das, dass die Fabrik und alles, was dort das Fahrzeug baut, genau so und mit den gleichen Details und Variabilität und so weiter entwickelt werden muss, wie das Fahrzeug, was hinterher aus der Maschine, aus der Fabrik dann halt auch rauskommt. Das ist jetzt nicht 100% genau die Antwort auf die Frage, aber vom Grundsatz her, meine Sache davor ist, die Modularität und die Flexibilität müsst ihr halt auch Wege finden, die einzubauen.
Dankeschön.
Ja. Bei der Gelegenheit, ich hoffe, ihr seid einverstanden mit dem Du.
Das sagt jetzt Ende der Show.
Ja.
Denn die anderen sind schon gegangen.
Ja, die Anita.
Anita. Von welcher Firma?
So, Florian, thank you so much for a brilliant presentation. My name is Anita Neuer. I work for Siemens Energy and I'm responsible for driving operational excellence for digital grid. So it's not an automobile industry, but an energy industry. So my question, I just wrote it down. So you mentioned how Tesla transitioned from manual to automated testing, right? In the digital grid environment where we also deal with complex safety critical systems, how did you decide what test to automate first and how to make large scale automation reliable and sustainable in practice when it comes to software testing, you know, software, hardware testing?
Yeah, I hope everybody else is okay with me answering in English. So we on vehicle level, we decided to take a different angle here. We were not requirements-based testing. We did use-case-based testing. So what we on the vehicle level, what we said is like the customer sees the vehicle through the vehicle interactions. Like I drive it, I charge it, I listen to music and all this kind of stuff. So we prioritize all these tests from that angle. So what we basically on vehicle level, what we said is, what do you do with a car within one normal week? And then we wrote all that down. And then we had our first regression test is like, I want to test all that because that is the first thing the customer sees. if the radio doesn't work, right, the customer doesn't care if it doesn't work because an API is broken or because the power supply is broken. The radio doesn't work. So we zoomed out a lot and I said, let's take the glasses of the customer. And this was the first thing we implemented. And then for all those little details, like why does it not work and so on, we pushed all that further down into the component. So we did not test that on the system level. On the system level, we really mostly looked at, does it work for the customer? For sure. Yeah, just connect with me and we can follow up on that.
Oh, sure. Definitely, Florian. Thank you so much.
Of course.
Thank you, Anita, for your question.
Ich hoffe, es bleibt bei den zwei Sprachen. Mein Französisch ist mir ein bisschen rostig.
Was mit Bayerisch?
Bayerisch, naja. Florian, ja, und das Angebot, was ich jetzt eben zu der Anita gesagt habe, gilt natürlich auch für alle anderen. Wenn da jemand ein Follow-up macht, ich bin auf LinkedIn stark vertreten, findet mich dort, verbindet euch. Nicht Follower, wir sind keine Popstars, wir wollen Networking. Also verbindet euch mit mir und ihr könnt mich gerne anschreiben mit diversen Fragen und Follow-ups. Können wir das dann gleich noch weiter diskutieren.
Sehr gut. Ich glaube, die Dani hatte sich noch die Mühe gemacht und hat dein Buch, den Chat geschrieben.
Zu dieser Idee, das eben auch außerhalb der Software zu machen und in kürzeren Zeiten auch Hardware und sogar die Außenhaut von Fahrzeugen weiterzuentwickeln, gibt es ein Buch, das heißt The End of SOP, das könnt ihr in dem Chat sehen, was sich im Übrigen auch so weiterentwickelt. Ja, dieses Buch kann auch in Stückzahl 1 gedruckt werden und wenn jetzt der Florian einen tollen Input hatte und wir sind der Meinung, wir bauen den ein, dann können wir mit Passwort ins Buch, genauso wie du das beschrieben hast, wir können das ändern, wir können Bilder von dir da reinbringen und in dem Moment, wenn das Buch über Amazon neu bestellt wird, gibt es das neue Release und nur noch das. Also wir haben das schon auch in der Buchentwicklung umgesetzt. Das ist sensationell, oder?
Ja, absolut.
Florian, vielen Dank für deine tollen Inspirationen, für den tollen Input. Wir machen das, wir melden uns. Wir sammeln vorher eure Themen. Bitte schickt die an uns. Vielleicht jetzt schon in den Chat oder ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Vielen Dank, dass ihr so viel länger gemacht habt und vielen Dank auch für dieses tolle Feedback. Du kannst es lesen, ne?
Ja, ich lese schon. Das Problem, was ich immer habe, ist, dass diese Chats immer weg sind, wenn das Meeting zu Ende ist. Oder kann man die irgendwie exportieren?
Ich lasse sie dir einrahmen und schick sie dir.
Jawohl.
Machen wir. Gut fürs Ego. Also, danke nach Las Vegas. Danke an euch zu Hause. Wir freuen uns auf bald. Wir melden uns wieder. Tschüss zusammen.
Also. Ciao.
Schönen Abend.
Ciao.
Gleichfalls.
Danke.
Ciao.
Danke.
Ciao. Ciao.